Modesty ist ein altdeutscher Begriff, also Modestizität ist ein Begriff, den ich in meiner Arbeit geprägt habe. Modest ist altdeutsch, das gibt es sogar im Deutschen. Das bedeutet so viel wie Bescheidenheit. Und es geht dabei darum, den eigenen Körper zu bedecken. Das ist eine Form der Selbstbestimmung über die Blickmacht, die der eigene Körper ausgesetzt ist. Genau, das ist. Ich bin zu der Ansicht gekommen, dass es eine Art von religiösen sozialen Kapital ist. Quatsch, religiöses symbolisches Kapital. Oder sogar religiöses Kapital. Da gibt es gerade eine Debatte in den Sozialwissenschaften, ob es neben den verschiedenen Kapitalsorten, die von Pierre Bourdieu zum Beispiel geprägt wurden, ob es ein ökonomisches Kapital und eben symbolisches Kapital, ob es auch ein spezifisch religiöses Kapital gibt. Was es auf jeden Fall gibt, ist ein religiöses symbolisches Kapital und dabei ist Modestizität der Grad, wie sehr man bedeckt ist, eine Werteinheit. Quasi, je bedeckter ich bin, desto anerkannter bin ich in dieser Peer Group. Und je besser ich das hinkriege, die modischen Aspekte und die modesten Aspekte miteinander zu vereinen, desto mehr Anerkennung wird mir zuteil. Nun, die meisten Konzepte, die wir benutzen, teilen Menschen in unterschiedliche Konzepte, also Kategorien ein. Darin ist erstmal nichts Negatives. Markenklamotten teilen Leute in ökonomische Klassen ein. Es gibt Bildungsklassen, die dadurch eingeteilt werden, welche Schule man besucht hat. Wissen Sie, der Begriff der Bescheidenheit, der ist dabei ganz relevant. Da geht es dabei darum, eben nicht auf andere herabzublicken. Und wenn ich mich sehr, sehr modest kleide, dabei aber auf andere herabblicke, die sich nicht modest kleiden, habe ich irgendwie den Punkt verfehlt. Das heißt, Hochmut ist dabei eigentlich nicht involviert, idealerweise jedenfalls. Ich würde sagen, da muss man einmal differenzieren. Und zwar Modest Fashion, also bedeckte Mode, gibt es ja, solange Menschen sich bedecken und solange sie Mode machen, also das heißt quasi schon, solange es Gesellschaft gibt, bedecken sich Leute und gestalten diese Kleidung. Und zwar zyklisch. Das heißt, sie haben eine Mode, ja. Und die Mode, die in Ländern mit muslimischer Dominanzgesellschaft angezogen wird, zeichnet sich dadurch aus, dass die eigentliche Mode ein Teil der Mode unter einer Überbekleidung stattfindet. Die Überbekleidung ist dann selber nochmal ganz fein ausdifferenziert, aber es sind zwei Modeformen und das ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft eben in mehrere Bereiche sehr trennscharf abgegrenzt ist. Du hast also einen Frauenbereich und einen Männerbereich und im Frauenbereich kannst du die Überbekleidung ausziehen und das drunter präsentieren und das sind dann die gleichen Kleidungsstücke, die wir hier auch tragen. Das Phänomen hat man zum Beispiel in dem Film Sex and the City sehr, sehr schön beobachten können, Sex and the City 2. Und was zum Beispiel Rayna Lewis und Annelies Moors beschrieben haben, war den Effekt, dass die Oberbekleidung sich ausdifferenziert durch so Schmuckelemente oder durch einen unterschiedlichen Saum und so weiter. Und jetzt passiert Folgendes: Die Frauen migrieren in die westliche Welt, also in den globalen Westen, und stellen dann fest, es gibt dort diese Einteilung nicht. Und dann wird die sich nicht so sehr für Mode interessieren, dieser ganze Komplex des öffentlichen Raums, wo diese Überbekleidung getragen wird, der dominiert auf einmal die komplette Mode. Und was jetzt die Töchter gemacht haben, sie entwickeln einen eigenen Stil, der für alle Lebensbereiche angemessen ist und der die Unterbekleidung und die Oberbekleidung integriert, amalgamiert auf den Modekörper, um den eigenen Lebensstil zu inszenieren. Es ist also notwendig, einen neuen Stil zu entwickeln. Und das ist das, was die jungen Frauen gemacht haben. Das ist das, was wir jetzt mit Modest Fashion bezeichnen. Die Zusammenfassung von bedeckten Elementen mit Mode von Haus, H&M. Und die Frauen sagen dann sowas wie, also ich gehe zu Pimkie und ich gehe zu Orsay und dann islamisiere ich diese Stücke. Das ist ein ganz positiv gebrauchter Begriff, wo lange Unterärmel oder Strumpfhosen abgeschnitten werden und unter etwas zu kurze Bekleidung gezogen werden. Entsteht so ein Zwiebelsystem, das aber sich modisch sehr, sehr gut einfügt in das, was alle anderen Frauen auch tragen. Genau. Dabei ist total wichtig, dass die einzelnen Elemente zusammenpassen. Also sprich, die Farbe des Kopftuches, da muss man auch immer drauf achten, wird man immer wieder finden in der restlichen Farbe. Was weiß ich, sei es in Accessoires, in einem Ring oder einem Armband oder von mir aus noch nur in der Handyhülle oder in der Handtasche. Und wovon man sich nicht täuschen lassen darf oder ins Boxhorn jagen lassen darf, sind, dass die Vorstellungen von dem, was modisch ist, zum Teil sich unterscheiden und zu dem, was als Stilbruch gilt, was man machen kann, was man nicht machen kann. Eben bestimmte farbliche Kombinationen sind von Frauen mit eigener Migrationserfahrung aber irgendwie anders wahrgenommen als zum Beispiel ein Bruch im Muster. Ich habe eine Interviewpartnerin, die völlig selbstverständlich Leopardenmuster und ein Karomuster gemixt hat. Aber die Farben haben gepasst. Ich wäre nie darauf gekommen, wie bewusst sie das ausgewählt hat. Und das hat sie mir aber lang und breit erklärt. Nein, für sie ist vor allen Dingen die Farbe wichtig. Es geht hin, bis dass sie ihre Unterwäsche zu ihrer Oberbekleidung farblich anpasst. Muster spielen da eher eine sekundäre Rolle. Und deswegen hat man meines Erachtens oft den Eindruck, dass das alles irgendwie zusammengewürfelt wirkt. Und zumal es keinen einheitlichen Stil gibt, es gibt keine einheitliche Mode, so wie wir auf der Straße hier eine Mode von, was weiß ich, langen Röcken beobachten und so weiter und so fort, gibt es ganz, ganz viele Einflüsse und ganz viele Moden, die zum Beispiel in Berlin zusammenkommen. Und deswegen sieht das so bunt zusammengewürfelt aus. Aber es ist bei jeder muslimischen Frau mit Kopftuch viel Überlegung da reingesteckt worden, wie man das kombinieren kann und gerade bei den Jüngeren, die hier aufgewachsen sind. Erstmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob das einfach nur wiederum eine modische Erscheinung ist. Roland Barthes hat in den 70ern gesagt, dass wenn die Röcke in der nächsten Saison länger werden, dann vor allen Dingen deshalb, weil sie in der vorherigen Saison kürzer waren, um sich modisch abzugrenzen, um weiterhin einen neuen Stil ausprägen zu können, muss man sich von einem vorherigen Stil abgrenzen. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob das eine modische Erscheinung ist oder ob es hierbei um ähnliche Elemente geht. Wenn es einen Trend zu sich länger bedecken gibt und die Frauen den gerne aufgreifen, dann sicherlich aus den gleichen Gründen, warum das religiöse und sich modest kleidende Frauen tun. Nämlich, weil es einem eine Selbstbestimmtheit über den eigenen Körper zurückgibt. Also junge Frauen lernen in dieser Gesellschaft, dass ihr Körper in der Adoleszenz hemmungslos angestarrt werden darf. Das tun Frauen wie Männer. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Und auf diese Art und Weise können Frauen diese Blickmacht eine Grenze setzen. Sie können sich abgrenzen gegenüber diesen Blicken und ihren selber darüber entscheiden, wie sehr ihr Körper zu einem Objekt gemacht wird. Und ich glaube, das ist sehr, sehr reizvoll für viele. Ja, sehen Sie, das ist eine Frage, wie sehr man ein Stigma fortführen möchte. Und das ist ein Kniff, der von, wie heißt sie gleich, Elanani, das ist eine, Sarah Elanani, das ist eine Londoner Modemacherin, eine auch die macht integrative Mode. Die war eine der ersten, die integrative Mode gemacht hat. Wenn irgendjemand zum Thema Mode interviewt wurde, war das in der Regel sie, weil sie sehr, sehr frische Stile miteinander kombiniert hat. Und zu sagen, man macht eine integrative Mode, die für alle ist, nimmt dieses Stigma daraus, was leider ja immer wieder reproduziert wird. Egal, wie sehr man sich Mühe gibt oder wie sehr Frau sich Mühe gibt, muslimische Frauen haben die Erfahrung gemacht, dass besonders dieses Kopftuch immer wieder ein Teil von Angriffen wird, weil meiner Ansicht nach stellt es eine narzisstische Kränkung dar. Also wie kann die das Kopftuch freiwillig tragen? Sie ist doch hier aufgewachsen. Ist etwas falsch mit dem, wie wir das hier machen? Diese Differenz wird meines Erachtens nicht ausgehalten und deswegen wird das immer wieder so negativ thematisiert. Eine bessere Erklärung habe ich dafür auch nicht. Und indem man nun modeste Mode für alle macht, eine integrative Mode trägt man zur gesamtgesellschaftlichen Integration bei. Das ist ein Ansatz, den ich selber auch verfolge. Ich habe mit den Erkenntnissen meiner Arbeit ein Modelabel gegründet, das momentan ruht, aber das den gleichen Ansatz verfolgt. Nämlich die Idee, wenn eine muslimische Frau und eine nicht-muslimische Frau sich gegenüberstehen, das Gleiche anhaben und die eine hat ein Kopftuch auf und die andere nicht, dann passiert etwas in den Köpfen von beiden. So, man erkennt sich wieder, man spiegelt sich wieder, man stellt fest, aha, wir gehören ja eigentlich also wir wählen den gleichen Lebensstil. Mode dient dazu, auf dem eigenen Körper den eigenen Lebensstil zu inszenieren. Und muslimische Frauen sind das ganz oft leid, am unteren Ende der gesellschaftlichen Hierarchie eingeordnet zu werden. Ja? Sie dürfen putzen und werden auch häufig mit Putzfrauen verwechselt, wenn man sie dann doch in Unis oder in Schulen anfindet. Und das widerspiegelt ganz oft überhaupt nicht das eigene Lebensgefühl und das eigene Statusbewusstsein. Ja. Das ist schön, dass Sie das sagen. Das Raum einnehmen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Konfliktlage. Denn Moden nehmen eben Räume ein. Und das Röcke nehmen größeren Raum ein als eine Hose. Kopftücher nehmen einen größeren physischen Raum ein als Frauen ohne Kopftuch. Und diese Aneignung in Form von Mode hat schon etwas mit, wir sind hier, wir sind Teil der Gesellschaft und wir sind gut gebildet und steht zu, als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Also definitiv kann ich Ihnen da nur zustimmen. Das ist eine spannende Diskussion, die die emanzipatorische Bewegung da auch in Form von Alice Schwarzer immer wieder führt. Und mein Eindruck ist, dass da am Thema vorbei argumentiert wird. Denn die emanzipatorische Bewegung war eigentlich darauf mal abgezielt, den Frauen eben Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und nun wird hier mit einer Emanzipation argumentiert, die den Frauen eben besagte Selbstbestimmung nicht ermöglichen will. Und aber solange man, aber das ist ein super Thema, ja. Also man kann hervorragend über Kopftücher diskutieren und muss überhaupt nicht allzu viel Zeit damit verschwenden, dass man als Emanzipationsbewegung versagt hat. Frauen verdienen immer noch weniger. Und solange man aber auf die Kopftuchfrauen zeigen kann, die ja irgendwie nicht integriert sind, und guck mal, wie groß der Abstand zu den Kopftuchfrauen ist, da ist der Abstand zu unseren, in Anführungsstrichen, Frauen, zu den Männern, doch gar nicht mehr so groß. Indem also ein anderes geschaffen wird, kann man sehr, sehr schön von den eigenen Unzulänglichkeiten an der Stelle ablenken. Ja, genau. Hören Sie mir auf mit der Sexismusdebatte. Das ist doch der Oberhammer, ja? Ein Argument, das man ganz häufig liest, ist, dass sich Männer, aber auch Frauen darüber empören, dass eine Frau, eine muslimische Frau, jemandem nicht die Hand reichen will. Also MeToo gilt für alle außer muslimische Frauen. Dieses Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen und sich was auch immer, ein Kopftuch anzuziehen, gilt für alle außer für 14-jährige muslimische Mädchen. Das ist so, es ist so verlogen, es ist so scheinheilig. Ja, definitiv. Na, über die Fremdenangst hinaus, ich glaube, das allein ist es nicht. Ja, es steckt auch eine Fremdenangst mit drin. Es ist ein Kampf um Ressourcen. Es ist definitiv auch angestachelt von, also wir haben Verteilungskämpfe, auch wenn die nicht mehr offensichtbar sind. Das heißt, Gruppen, die am allerwenigsten vom gesellschaftlichen Kuchen abbekommen, werden an dieser Stelle einfach gegeneinander ausgespielt. Das mag jetzt verschwörungstheoretisch klingen. Ich glaube, den Teil würde ich gerne rausstreichen mit der Verschwörungstheorie. Aber, also wie gesagt, eine gute Antwort habe ich darauf nicht, außer dass es eben, dass dieses, wenn die sich anzieht und ich halt nackt rumlaufe, bin ich dann schlechter? Irgendwie, wie kann es hier eine Hierarchie geben, an der ich nicht beteiligt bin, an der ich jetzt ganz unten stehe? Meiner Ansicht nach bilden die Frauen eine Art Gegenhierarchie. Deswegen ist das Kopftuch, also deswegen gibt es ein zunehmendes Kopftuchtragen, deswegen ist das Kopftuchtragen attraktiv, weil mit der Modestie, mit der Modestizität, je höher die Modestizität, desto eher ist die Anerkennung innerhalb der Gruppe, die ist dann höher, ja. Und Frauen, die kein Kopftuch tragen, die sich nicht modest kleiden, sind davon ausgeschlossen. Und dann ist da so eine Empörung, so wie kann ich davon ausgeschlossen sein? Also wie kann es sein, dass die sich über mich erheben? Dabei ist das eine innergruppale, also ein innergruppales Bedeutungskriterium, das eigentlich niemand anderen betrifft. Also jeder zieht sich die ja gar nicht, die ihm passt. Es ist auf jeden Fall eine Strategie, diesen immerwährenden Abgrenzungsdiskursen zu begegnen, indem innerhalb der eigenen Kreise Anerkennung ausgesprochen wird, je modester man gekleidet ist. Und da ist, also das Kopftuch ist ja mit einer bestimmten Form des Verantwortungsübernehmens für die eigene Sexualität, für den eigenen Körper verknüpft. Insofern ist der Schritt zum Kopftuch in anderen Ländern wird nicht sorgenvoll gesehen, sondern da wird einem gratuliert. Das ist ein Übergangs Ritual wie, was weiß ich, heiraten oder Kinder kriegen, nicht ganz so groß, aber auch nicht ganz so klein wie ein BH tragen oder sich anfangen, die Fingernägel zu lackieren, sondern also es ist ein Verantwortung für die ihren eigenen Körper übernehmen an der Stelle, dass das wahnsinnig positiv bewertet wird. Und das ist wahnsinnig traurig für viele junge Frauen, dass das eben so negativ wird, auch von der eigenen Familie. Willst du das wirklich machen? Und überleg doch mal, dann gucken alle blöd. Das ist das ist etwas, was viele muslimische Eltern mit Sorge betrachten und was ein für viele ursprünglich sehr, sehr schönes Element sehr negativ behaftet. Das ist wie, es gibt natürlich viel Kritik zum Thema Zwang und niemand bestreitet, dass jemanden zu etwas zwingen absolut inakzeptabel ist. Aber wir reden nicht von Zwang, sondern wir reden von Selbstinszenierung, wir reden von Mode. Und in dem Moment, wo sich eine Frau dafür entscheidet, aus religiösen Motiven, ist das eine Lebensentscheidung. Das ist wie kann man das vergleichen? Vielleicht mit der Entscheidung, auf das letzte Stück Kuchen zu verzichten, um der Figur willen. Ja? Ich inszeniere meinen Körper als schlank, das ist mir wichtig, deswegen achte ich da drauf. Und genauso inszeniere ich meinen Körper sozial gesehen mit diesem Kopftuch als einen religiösen. Und das ist aber nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die konstante Erinnerung an Gott. Das heißt, Kopftuch hat etwas tief Spirituelles. Für viele Frauen ist es eine konstante Erinnerung daran, Gott zu begegnen, in jedem Schritt, in jedem Handeln Gott zu bedenken. Und die Problematik kommt aus dieser Verschmelzung von etwas oberflächlichem Lebensstil-Inszenierendem, was man auch wegnehmen könnte, wo man sagen könnte, also hier, das will ich hier nicht. Und etwas, das so tief spirituell motiviert ist, was es eigentlich unvergleichlich macht. Wissen Sie, meine aktuelle Forschung dreht sich um öffentliche Religion und um die Frage, wie Religion prägnant wird im öffentlichen Raum. Und Religion ist auch in unserem säkularen Staat viel, viel mehr vorhanden, als so mancher säkulare Vertreter sich das wünscht. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja.